Das Geheimnis guter Zusammenarbeit. Der Podcast für Menschen, Teams und Organisationen von Veit Koku. Hallo und schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, dass wir zwischendurch auch mal spannende Interviews in unseren Podcast reinpacken. Und heute ist es wieder soweit. Alina Loh von der Agility Fly High School in Berlin-Tegel spricht in ihrem Interview mit Dirk über Motivation, Körpersprache, Work-Life-Balance, Konflikte und vieles mehr. Und jetzt kommt's. Es geht um Hundetraining. Und ihr fragt euch bestimmt, hä, habe ich mich aus Versehen in einen falschen Podcast reingeklickt? Nee, habt ihr natürlich nicht. Und ihr werdet auch gleich sehen bzw. hören, warum dieses Interview so perfekt in unseren Podcast passt. Also lehnt euch entspannt zurück und hört gut zu.
Schönen guten Morgen, freut mich sehr. Hallo Alina, heute in unserem Podcast als Gast Alina Loh. Ich kenne Alina vom Hundeplatz. Ich habe ja einen Großpudel, der ein bisschen Agility läuft. Und heute ist es so, dass Alina mal ganz aufgeregt ist, aber vor, ich glaube, 5 Jahren war das oder so, war ich ganz aufgeregt, weil ich habe auf einem anderen Hundeplatz trainiert und wurde dann gefragt, ob ich mal ein Turnier laufen möchte mit meinem Hund. Und ich sage, ja, super spannend, würde ich wahnsinnig gerne machen. Und dann musste ich bei Alina auf dem Platz vorlaufen. Also wir mussten schon mal zeigen, was wir können. Und ich war total aufgeregt, ob wir einen Trainingsspot bei dir ergattern können und ob du mit uns arbeiten würdest. Und mein Hund hat dich dann überzeugt, ich nicht, aber mein Hund, glaube ich. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Und warum heute der Podcast? Weil ich das unglaublich faszinierend finde, welchen Team Spirit du auf dem Hundeplatz entwickelt hast und da aufgebaut hast. Ich war ja davor ich habe mit meinem Hund woanders trainiert und habe natürlich mehrere Hundeschulen hinter mir, so wie alle Hundebesitzer, die sich damit so ein bisschen auseinandersetzen. Und wenn ich so an den Verein denke, wo wir davor drin waren, dann gab es da 5, 6, 7, 8 Funktionäre in dem Verein, über Vorstand bis Kassenwart und bla bla bla. Und alle waren immer extrem bemüht, dass irgendwelche Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen kommen und haben sich da total engagiert und 100-mal angesprochen und nachgeschrieben. Und immer die Neuen sind dann alle gekommen, weil für die war das alle ganz aufregend mit den Welpen. Und die schon 1, 2, 3 Jahre dabei waren, waren entweder funktionsmäßig eingebunden und waren dann auch immer da, und die anderen sind eigentlich so, also da gab es keine in Anführungsstrichen Kundenbindung. Und das fand ich eben extrem faszinierend bei dir. Was machst du denn da anders? Weil bei dir kommen sie ja alle.
Hallo Dirk, ich freue mich erstmal total, dass du mich eingeladen hast, das mal auszuprobieren. Für mich ist das eine ganz, ganz neue Erfahrung. Aber ich bin ja immer offen für Neues und finde es deswegen ganz spannend. Und ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Alina. Ich bin inzwischen und mache seit meinem 15. Lebensjahr Agility. Und bin nun inzwischen seit 15 Jahren selbstständig mit einer kleinen Hundeschule in Berlin und betreibe dort wirklich ausschließlich Agility. Ich habe mich darauf spezialisiert und dafür schlägt mein Herz und freue mich, dort Menschen zu begrüßen, denen das genauso geht. Auf die Frage, was ich anders mache, ich bin mir da nicht so sicher, ob es was anderes ist. Was für mich wichtig ist, ist irgendwie eine langfristige Beziehung zu dem Mensch-Hund-Team. Ich habe keinen Interesse bekommen und dann sofort wieder gehen. Ja, ich möchte gern, dass die länger bleiben, dass die vielleicht nicht nur ihren ersten Hund bei mir ausbilden, sondern vielleicht sogar auch den zweiten und dritten. Dass ich die Menschen kennenlerne, dass ich die Mensch Hundbeziehung kennenlerne. Das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, das Team dahinter und ja, auch eine persönliche Beziehung zu dem Team zu haben. Und vielleicht ist es genau das, dass es für mich nicht damit anfängt zu sagen, ihr kommt dahin und danach geht ihr bitte wieder, sondern dass ich versuche, ja, den Menschen und sein Leben dahinter zu sehen. Vielleicht ist es das.
Okay. Weil also für mich war das, wie gesagt, sehr faszinierend. Sonst die Vereine, und ich glaube, jeder, der irgendwie im Verein ist, weiß das, kämpfen immer darum, dass die Leute immer alle kommen. Und ich meine, du sagst nur einmal kurz an, so ja, hier Samstag irgendwie Glühwein trinken, ich habe euch was mitzuteilen. Und von den, wie viel hast du? So 50 Leute, die bei dir?
Nee, so viele sind es nicht. Ich
Nicht
glaube,
ganz
wir sind
40?
ja 35, 40 so.
Okay, aber dann, also da kommen ja dann tatsächlich samstags und teilweise mit über einer Stunde Anfahrt. Ich kenne ja ein paar davon, weiß ja auch, wie weit die weg wohnen von Tegel, wo dein Platz ist. Kommen dann da samstags angefahren und ich glaube, kommen dann so 80%, oder? Und auch ohne, dass da jetzt groß ein Event mit den Hunden stattfindet, sondern die kommen halt alle. Genau dasselbe gilt ja für die Weihnachtsfeiern. Und von dem her fand ich das eben sehr faszinierend. Das heißt, du achtest im Grunde genommen eben nicht nur darauf, ein bisschen Unterricht zu geben, sondern wirklich eine Beziehung aufzubauen von deiner Seite aus zu den Leuten.
Ja, das empfinde ich auch als wahnsinnig wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, auf so einer ganz platonischen Ebene mit den Leuten zu trainieren. Ich finde das wichtig, wenn die Menschen ankommen, die kommen aus ihrem Alltag, die kommen mit ihrem eigenen Leben, die kommen mit ihrem Problem, Stress, Freude, also alles, was ihr Leben mitbringt, kommen sie dort auf den Platz. Und das spiegelt sich natürlich auch in dem Training mit dem Hund wieder. Und wenn mich das alles nicht interessiert, dann kann ich auch nicht verstehen, warum ein Training vielleicht heute nicht so gut klappt und beim nächsten Mal wieder ganz fantastisch. Und keiner möchte sich jemandem öffnen, beziehungsweise auch loslassen, wenn es keine emotionale Bindung gibt zu diesen Menschen. Ja, also mir ist das ganz wichtig, dass die Leute das Vertrauen haben, auch zu sagen, hey, mir geht es heute nicht so gut, können wir bitte was Leichtes machen? Das ist für mich grundlegend. Und das geht nur, wenn es dann natürlich auch eine persönliche Beziehung gibt. Darüber hinaus, dass ich es einfach liebe, mit Menschen in Kontakt zu sein. Ja, das ist ja
Okay.
nochmal die ganz andere Komponente dabei.
Und trotz allem so, also ich war ja einmal mit auf dem Turnier dabei, fand ich eigentlich sehr spannend, ist jetzt für mich persönlich nicht so etwas, was ich dann großartig weiterverfolgt hätte. Ich fand die Erfahrung sehr toll, weil ich das für meinen Hund ein bisschen belastend fand, weil die ja im Grunde genommen auf so einem großen Turnier hast du dann einen Lauf, den du hast, oder vielleicht zwei maximal. Und das heißt, der Hund liegt im Grunde genommen den ganzen Tag ab und muss warten und hat trotzdem ein sehr aufgeregtes Umfeld um sich herum. Und dann darf er einmal diese, was haben wir gebraucht, 2 Minuten für den Parkour oder so, oder drunter,
Wie
1,30 oder
weit,
so,
weit runter.
weit, weit drunter. Also knapp eine Minute darf er dann rennen und ist also 5 Minuten in Aktion, bis er dann an den Start läuft und dann wieder abgerufen wird und so weiter. Das war jetzt für mich nicht so, aber ihr habt ja wirklich, es ist ja auch ein richtiges Team entstanden bei euch. Also ihr seid ja richtig auf den Turnieren extrem unterwegs und das ist dann schon so der harte Kern, oder?
Ja, also es ist so. Es steht ja jedem frei, ob er Turniere laufen möchte. Und für die einen ist das ganz doll zielführend, für die anderen, die sagen, nein, mir reicht das einfach im Training dieses Teamgefühl mit meinem Hund zu haben. Und auf den Turnieren natürlich, das ist inzwischen irgendwie eine Turniergruppe geworden. Und ich glaube auch tatsächlich, ja, wie du schon sagtest, das sind zweimal irgendwie zwischen 30 Sekunden und einer Minute, ja, je nachdem, wie lang der Parcours ist und wie schnell das Team ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass vielleicht auch dieser Lauf oder dieser Lauf mit dem Hund an diesen Wochenenden gar nicht im Vordergrund steht. Da steht wirklich dieses gemeinsam Anreisen, in den Campern wohnen, zusammensitzen, eine gute Zeit haben. Ja, ich glaube, da steht viel, viel mehr inzwischen im Vordergrund als tatsächlich der Lauf an sich. Also das ist diese Gemeinschaft, die wir dann haben. Und auch dieses Mitfiebern mit jedem Einzelnen, wenn er an den Start geht, ne? Also dann ist es ja wirklich so, dass wir als Gruppe zusammen sind und dann kommt auf einmal, ah, der eine läuft, wir müssen gucken und dann stehen alle auf und schauen sich das an und da wird mitgefiebert und auch mitgelitten, wenn mal wieder was im Training eh schon schwierig war, nicht geklappt hat oder es endlich geklappt hat, dann wird mitgegrölt und gejubelt. Also da ist so viel Emotion dahinter, das glaube ich, oft gar nicht im Vordergrund steht, nachher auf dem Treppchen zu stehen. Natürlich ist das toll, um Gottes Willen, aber ich glaube, es ist für viele gar nicht mehr das, was zielführend ist, sondern einfach dieses Gefühl des Miteinanders. Und ja, Das ist das, was die Wochenende ausmacht. Also kaum jemand fährt alleine irgendwo hin. Und das ist ja das, was es dann zeigt, dass es eigentlich viel wichtiger ist, das gemeinsam zu erleben, als einen Sieg nach dem nächsten heimzufahren. Ne?
Wobei also auf dem Turnier, wo ich damals mit dabei war, also ich kann das mit der Gruppe sehr gut nachvollziehen und bin da auch heute noch dankbar, weil ich glaube, 3 oder 4 Leute von uns haben mich gefilmt, als ich mit meinem Hund gelaufen bin und also noch die Platzbegehung mit mir gemacht. Also ich war da schon ziemlich angespannt. Mein Hund überhaupt nicht. Der hat mich ja gerettet. Der macht das ja immer sehr souverän, während ich da immer so ein bisschen daneben liege. Also das war sehr spannend. Ich habe da aber auch durchaus ja auch so ein bisschen dann zugeguckt und ich glaube, wir haben da auch über den einen gesprochen. Der hatte, glaube ich, 4 Hunde am Start und ist insgesamt irgendwie 10 Rennen gelaufen oder sowas. Also der macht das in Anführungsstrichen auch als Trainer und Lehrer schon so richtig semi-professionell und betrachtet die Hunde dann auch schon fast mehr als Sportgeräte, wenn das auf dieses extreme Leistungsniveau geht. Ich glaube, der hatte damals auf dem Turnier auch mit mehreren Hunden gewonnen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an wen ich da meine.
Nee, also weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Ich glaube, das ist immer so ein schmaler Grat. Das ist auch eine Diskussion, die ganz oft in den Foren geführt wird, dass man sagt, die Profis sehen ihre Hunde als Sportgeräte. Ich sehe das tatsächlich oft genau andersrum, weil ein Profi, der wirklich sehr erfolgreich läuft, sage ich mal, ja, der auf den Punkt abrufen kann, muss ein wahnsinniges Team mit seinem Hund sein. Ja? Der muss seinen Hund verstehen, der muss natürlich auch so gut sein, für den Moment mal all seine Emotionen beiseite zu packen, keine Frage. Aber jemand, der wirklich, wirklich ganz weit oben läuft, es geht nicht ohne eine Bindung zum Tier. Ja? Und wenn ich meinen Hund nicht kenne, nicht fühlen kann, nicht einschätzen kann, dann kann ich auch nicht die Leistung auf den Punkt so abverlangen. Ja? Weil oft muss ich auch mal für den Hund was auffangen, weil er vielleicht überfordert ist in dem Moment, weil so viel drumherum ist. Oder, oder einfach die Chance zu geben, auch als Team zu wachsen. Ne? Ein junger Hund ist ja auch noch nicht so weit wie nachher ein erfahrener Hund. Ne? Natürlich gibt es aber auch wieder die, ich nenne sie jetzt mal ganz liebevoll, schwarzen Schafe, die sehen ihre Hunde als Sportgeräte. Ne? Die benutzen die Turniere, um auf ein Treppchen zu stehen und sich vielleicht auch zu profilieren oder was auch immer. Aber ich glaube, da gibt es ganz viel solche und solche und ich distanziere mich ganz stark davon zu sagen, die Profis sehen ihre Hunde als Sportgeräte. Da bin ich ganz weit entfernt davon. Ja?
Okay.
Ich glaube wirklich, wenn jemand das professionell macht beziehungsweise auf hoher Ebene läuft, geht das nur, wenn er auch eine gute Bindung zu seinem Hund hat.
Ja. Okay. Das ist ja ein spannender Aspekt, jetzt auch so für uns. Ich finde das immer sehr faszinierend. Also ein Hund ist für mich ein exzellenter Spiegel, der reflektiert unglaublich das Verhalten seines Besitzers. Wie wirkt sich denn, also wie siehst du da das Motivationsthema? Weil also im Grunde genommen läuft ja die Agility-Saison, auch wenn wir jetzt bei dir auf dem Platz trainieren, die einzigen 2 Monate, wo es nicht ist, ist, glaube ich, Januar und Februar immer. Ne? Und ansonsten von März bis in den späten Dezember, bis fast Weihnachten, waren ja immer Trainings bei Wind und Wetter. Und das ist ja schon, also so, wenn ich joggen gehe oder wenn jemand so ein bisschen Outdoor-Sport macht und laufen geht, dann heißt es ja immer, ja, zieh dir halt warme Kleidung an. Aber manchmal ist es schon eine hohe Überwindung, dann da nochmal patschnass auf dem Platz zu stehen mit dem Hund und etwas zu tun. Und also wie siehst du das mit der Motivation? Wie funktioniert da so ein Team und was passiert da mit den Menschen?
Ja, also ich wundere mich auch manchmal. Ne? Also natürlich ist es so, dass wenn ich als Teilnehmer zu einem Training komme, dann habe ich eine Stunde, sage ich mal, in meiner Gruppe. Und klar, wenn es jetzt super doll regnet und das in irgendeiner Form gefährlich für die Hunde werden könnte oder für den Menschen, dann findet natürlich auch kein Training statt. Mhm. Das sei mir ganz wichtig auch noch zu sagen, ja, dass das immer an oberster Stelle steht, die Sicherheit von dem Team zu gewährleisten. Aber dennoch ist, wahrscheinlich hast du es auch selber schon erlebt, dass wenn du mit deinem Hund durch den Parcours läufst und ohne Halsband, ohne Leine, einfach durch Körpersprache und verbale Kommandos deinen Hund durch einen immer wieder anderen gestellten Hindernisparcours führst und das gut läuft und das so fließt, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, da gibt es so, dann ein Glücksgefühl in einem selbst, ja, das tut gut, da gibt es so eine ganz tiefe Form der Verbundenheit, ja, und zu seinem Tier, ja, und ich glaube, dieses Glücksgefühl, was man in dem Moment hat, das treibt einen auch an, auch wenn es vielleicht jetzt nicht ganz warm ist oder ein bisschen nieselt oder man eigentlich gerne auf dem Sofa bleiben würde, weil es total gemütlich ist, doch nochmal loszufahren, ja, und ja, ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz großer Bestandteil dessen, zu sagen, es fühlt sich einfach gut an und das ist ein Moment, der gehört einfach auch nur mir, also dem, ich fahre dahin und die meisten haben ihr Handy aus in der Zeit, wo sie da sind, es ist einfach unwichtig, ne? Man ist mit den Menschen dort, mit denen man sich gut versteht, mit denen man eine Leidenschaft teilt, dann steht da vielleicht noch, oder nicht nur vielleicht, da steht dann meine Person auf dem Platz und freut sich tierisch mit, wenn etwas geklappt hat. Ich glaube, das gibt so ein gutes Gefühl, dass das Wetter in dem Moment einfach völlig egal ist. Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, boah, nee, es ist zu warm, wir lassen es bei einer Runde. Oder es fängt jetzt doch so doll an zu regnen, wir lassen es lieber sein. Ja? Und dennoch lohnt sich's trotzdem.
Wie ist denn das, wenn man da jetzt tatsächlich so in die höheren Leistungsebenen kommt? Das warst du ja auch schon. Also wenn ich einen Sport für mich mache oder einen Mannschaftssport, dann habe ich ja, also für mich kann ich mich selber motivieren, bin ich komplett für mich selber verantwortlich, gehe ich jetzt Gewichte stemmen, gehe ich laufen, verbessere ich meine Marathonzeit oder was auch immer. Und im Teamsport habe ich ja Menschen, mit denen ich drüber sprechen kann, gibt es einen Trainer, kann ich auch mal aus dem Loch rausgezogen werden, weil vielleicht meine Mitspieler mich pushen in dem Moment. Aber also wie ist es so, wenn du mit einem Hund wirklich auf ein hohes Leistungsniveau kommt, reicht dann, so wie wir das machen, einmal in der Woche so eine halbe Stunde Training, 3-4 Parcours laufen oder arbeitest du dann viel intensiver und wie sieht es denn da mit der Motivation aus? Muss man da sehr kontinuierlich dranbleiben oder verzeiht das der Hund in Anführungsstrichen das Sport- oder Spielgerät auch, wenn man mal 2 Wochen nichts getan hat?
Das ist eine total gute Frage. Also als ich hohes Niveau gelaufen bin, das ist auch wirklich schon lange, lange her. Ich glaube wirklich, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass der Hund diesen Sport auch gerne macht. Also ich kann einen Hund natürlich dazu bringen, wenn er jetzt sagt, ja, ich finde das ganz nett und das macht mir auch Spaß, kann ich ihn dazu bringen, noch ein bisschen was rauszukitzeln, ja. Aber ich sage immer zu den Leuten, wir können ganz doll glücklich sein, wenn mein Hund zufällig das gleiche Hobby hat wie wir. Ja, also nicht jeder Junge spielt gerne Fußball und nicht jedes Mädchen geht gerne reiten. Und so macht auch nicht jeder Hund gerne Agility. Ja? Okay. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch wertzuschätzen an meinem Teampartner. Dass ich das Glück habe, mir einen Hund gekauft zu haben, der sagt, boah, finde ich super, mache ich gerne. Ja? Und natürlich gibt es da auch Rassen, die das einerseits, die das als andere, ne? Natürlich. Was ich sehe, ist, dass man einfach am Anfang wirklich eine gute Grundausbildung braucht. Ja? Was ich nicht mag, ist mit zu jungen Hunden, die einfach noch Kinder sind, schon den Fokus auf eine Hardcore-Ausbildung zu legen. Ja? Aber wenn ich dann irgendwann sage, jetzt geht's los, jetzt fangen wir an zu trainieren, dann nehme ich mir die Zeit, um wirklich in den Grundsteinen und in den Grundlagen ganz, ganz gute Foundations zu bekommen. Also, dass ich wirklich sagen kann, ich kann das abrufen. Ich nehme mir die Zeit für die Klitzekleinigkeiten. Und ich feiere die genauso, wie nachher, wenn ich 18 Geräte gelaufen bin, freue ich mich, wenn mein Hund eng um den Ausleger rumgegangen ist. Und wenn ich mir die Zeit nehme, dort wirklich auch angepasst an meinen Teampartner Hund, das wirklich gut auszubilden, dann glaube ich, nicht, dass ich meinen Hund 5-mal die Woche trainieren muss, um die super Leistung zu kriegen. Ja? Natürlich muss ich das zwischendurch ausarbeiten und man darf auch nicht vergessen, dass man auch als Mensch ein gewisses Talent mitbringen kann. Man kann auch den talentiertesten Hund haben, wenn man in der Lage ist, es umzusetzen, dann bringt mir das alles nichts. Ich glaube auch tatsächlich, und egal mit wem ich spreche, ganz viele gönnen ihren Hunden ganz, ganz bewusst auch eine längere Pause, weil Pausen gut sind. Pausen halten die Motivation oben. der Hund, jeder Leistungssportler macht Pausen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Einmal für den Körper, ja, einfach mal. Und aber ich glaube, noch viel, viel wichtiger auch mental, die Seele baumeln zu lassen. Nicht immer fokussiert bei der Arbeit zu sein, sondern als Hund über die Wiese flitzen zu dürfen und mal Abstand von den Geräten zu bekommen. Ja, sowohl für Mensch als auch für den Hund. Ne? Und deswegen sind Trainingspausen elementar. Ja, ich erlebe das immer bei meinen Leuten, wenn ich dann sage, so, wir machen jetzt einen Monat nichts. So, dass sie am Anfang sagen, oh Mann, das ist aber schade. Und wenn wir uns nach dem Monat wieder treffen, sagen alle, ach, es hätte auch noch 2 Wochen weitergehen können. Ja, also es ist dann immer gar nicht so dramatisch. Und die Leute haben dann Angst, dass vielleicht die Hunde was nicht mehr können. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Meistens können sie es noch viel, viel besser danach, ja, weil einfach die Pause gut getan hat.
Ja, das, ich finde das so faszinierend am Umgang Mensch-Hund oder an Hunden überhaupt. Also Hunde reflektieren uns eben sehr stark und sind ja extrem gute Leser von der Körpersprache. Das habe ich ja jetzt auch bei dir im Training gelernt. Also das ist ja, also man kann mit den Armen wedeln und schreien so viel wie man will, wenn man halt die Füße falsch rumstehen hat, dann nimmt der Hund das auf und denkt, er muss in die Richtung der Füße laufen. Das habe ich ja bei dir gelernt. Das heißt, da sieht man mal, wie scharf die beobachten. Das heißt, Hunde sind wirklich hervorragende Beobachter. Das ist ja etwas, was wir Menschen auch tun. Also die Körpersprache ist eines der wichtigsten Elemente. Das heißt, wenn wir in Meetings sind oder in Besprechungen, gibt es ja auch ganz viele Trainings zu, auch die richtigen Posen einzunehmen oder sich in die richtige Stimmung zu bringen. Spürt denn ein Hund auch, ob ich als Hundeführer belastet bin, ob ich Sorgen habe, ob ich schlechter drauf bin? Also kannst du das feststellen, wenn die Menschen gestresster sind und dann mit dem Hund über den Parcours laufen, unabhängig von der Konzentration, dass sie es dann vielleicht nicht so hinkriegen, aber nimmt der Hund das wahr und reagiert dann anders?
Ja, absolut. Also das ist wirklich, ja, das ist, glaube ich, fast ein ungeschriebenes Gesetz, dass dem so ist. Ja, also ob jetzt der Mensch nicht gut drauf ist, aus welchem Grund auch immer, ja, gestresst, traurig, es gibt ja so viele Emotionen, die wir mitbringen, der Hund, der zeigt das, ja, und jeder Hund hat seine eigene Art, es zu zeigen, der eine wird uns selbst unsicherer, ja, und hält sich eher zurück, manche Hunde überdrehen total, machen nur, wie wir es nennen, Blödsinn, aber eigentlich ist es nur eine Kompensation vom Hund mit der Situation umzugehen. Der rettet sich halt in sein nächstes Verhalten. Ja? Ich beobachte auch ganz oft, dass ein Training schlecht läuft, wenn es mir nicht gut geht. Also wenn ich als Trainer in der Mitte stehe und mir geht es an dem Tag nicht gut, ich habe da wirklich lange gebraucht, um das zu verstehen, aber dann läuft ein Training chaotisch. Ja? Das ist inzwischen wirklich Fakt. Also Hunde, die wirklich schon sehr lange im Training sind, bei denen fällt das nicht mehr so auf. Aber gerade bei Hunden, die noch in der Ausbildung sind oder bei Menschen, die unsicher sind mit dem, was sie gerade tun sollen, da hält sich der Hund ganz oft mental an mir fest, weil ich in der Mitte stehe und halt ausstrahle, ja, wir machen das und wir können das und wir ziehen das jetzt durch. Auch wenn der Besitzer in dem Moment vielleicht nicht ganz überzeugt davon ist, ja. Aber wenn es mir nicht gut geht, kann ich das natürlich auch nicht transportieren und dann geht ganz oft was schief. Und ich habe am Anfang immer die Leute gefragt, wenn ganz viel schief ging, so immer, geht es euch nicht gut? Nein, alles gut. Und dann habe ich irgendwann mal auf dem Rückweg vom Training gedacht, ja, sag mal, wie geht es dir eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich geht es mir heute gar nicht gut. Und das habe ich so über einen ganzen Zeitraum wirklich beobachtet und habe das inzwischen auch umgestellt, wenn ich merke, heute ist nicht mein Tag, dann trainiere ich was Leichtes. Ja? Und genauso bitte ich auch meine Leute zu sagen, Mensch, wenn ihr ankommt, und ihr habt einen blöden Tag, ihr müsst mir ja gar nicht erzählen, was es ist, um Gottes Willen, aber lasst mich teilhaben, dass es euch nicht gut geht oder dass ihr gestresst seid, weil dann kann ich das Training anpassen, sodass nachher beide glücklich nach Hause gehen.
Okay. Wie gehst du jetzt als Trainer damit um, wenn du merkst, dass du selber nicht, also hast du in dieser Zeit sozusagen gelernt, dich selbst zu beeinflussen und zu fokussieren oder wie schaffst du das, wenn ja das Mensch-Hund-Team so sensibel auf dich reagiert. Und das ist ja so eine Situation, die wir im Arbeitsleben auch ganz oft haben, ne? Also eine Führungskraft kommt ins Büro und ist vielleicht schlecht drauf und ist dann auch ganz irritiert, wenn um ihn herum alle Abstand halten oder versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen oder, keine Ahnung, ganz unterschiedlich auf ihn reagieren. Und dafür verlieren wir ja in unserem Leben die Sensibilität. Deshalb finde ich die Arbeit mit dem Hund so spannend, weil der das wieder so ein bisschen weckt. Jetzt hast du gesagt, du hast dich da extrem stark reflektiert. Wie schaffst du das, dich immer wieder dann selber neu zu motivieren und ja, diese Stabilität zu geben? Weil das ist ja ein spannender Aspekt für Führungskräfte.
Absolut. Also ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil daran hat, dass ich die Leute daran teilhaben lasse. Ich habe aufgehört, ich sag mal meistens, das gelingt mir natürlich nicht immer zu 100%, ja, aber etwas darstellen zu müssen, besser sein zu müssen als das, was ich in dem Moment gerade kann. Also ich erwarte immer sehr viel von mir und damit habe ich mir oft selbst im Weg gestanden. Es bringt, also ich habe dann auch gemerkt, es bringt einfach nichts. Das kann ich vielleicht jemandem vorgaukeln bei einer anderen Arbeit, aber sobald ein Hund da steht, funktioniert es einfach nicht. Und ich habe dann angefangen, die Leute daran teilhaben zu lassen, zu sagen, Leute, wundert euch nicht, ich bin heute nicht so gut drauf, ja, oder wundert euch nicht, wenn ich nicht ganz so viel mitjubel, ich bin da so, oft nimmt das schon erstmal die erste Spannung komplett raus. Also ich habe das ganz oft gemerkt, dass wenn ich die Gruppe, die gerade dran ist, meistens ist es ja die erste, wo ich das dann schon so weiß und ich lasse sie daran teilhaben und sage, Leute, ist nicht mein Tag heute, also wundert euch nicht, ne, wenn ich heute so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schneller genervt bin als sonst. Das hat nichts mit euch zu tun, es geht einfach heute nicht anders. Und ich habe gemerkt, dass das meistens wirklich die Spannung erstmal komplett rausnimmt. Ja? Das heißt, ich hab nicht mehr die Anforderung an mich, irgendwas vertuschen zu müssen, was aber einfach da ist, was ich auch in dem Moment nicht wegkriege. Ja? Und ich nehme aber auch das Taktieren von den anderen. Ne? Also das ist ja oft so ein Gefühl, gesprochenes Wort gegen das, was ich nonverbal wahrnehme. Ne? Also ich kann noch so viel sagen, nee, du, mir geht's absolut gut. Aber meine Körpersprache sagt was ganz anderes und das bringt bei meinem Gegenüber ja immer Verwirrung. Ja? Mhm. Das ist ähnlich wie beim Hund. Ich sage dem Mensch, das hast du gut gemacht, aber in mir drin denke ich, meine Güte, wir haben das seit Wochen trainiert und du checkst das immer noch nicht. Dann kann ich dem Hund das noch so sehr sagen, Mensch, das war aber toll. Der glaubt mir das nicht. Und ähnlich ist es mit den Menschen, nur haben wir das gelernt, glaube ich, mehr wegzudrücken, wenn der nicht mehr auf unser Gefühl zu hören. Und da ich diese Verwirrung selbst bei mir nicht möchte, ich möchte, dass mir jemand sagt, wenn es ihm nicht gut geht, damit ich nicht interpretieren muss, stimmt das Wort, was gesprochen ist, mit dem, was ich von der Körpersprache her lese, habe ich irgendwann angefangen zu sagen, naja, wenn ich das von den anderen mir wünsche, dann muss ich das Gleiche ja genauso tun. Und ja, wie gesagt, oft hilft das schon über den ersten Moment drüber und dann ist es, und muss ich auch gestehen, dass es auch nach all den Jahren immer noch so ist, dass wenn ich dann da stehe und da passiert gerade was Tolles, auch die schlechteste Laune irgendwie für den Moment weg ist. Also ich liebe das einfach und mein Herz schlägt dafür. Und es ist immer noch so, dass wenn tolle Sachen passieren, ich Gänsehaut bekomme beim Training oder ich manchmal Tränen in den Augen habe, weil endlich was funktioniert hat, was seit langem nicht geklappt hat oder der Hund aus sich rauskommt oder der Mensch oder was auch immer. Und das, ja, das hilft ganz oft auch über das schlechteste Gefühl davor hinweg. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste daran ist, nicht etwas darstellen zu müssen, sondern die Leute für den Moment daran teilhaben zu lassen.
Das geht mir im Training mit Menschen so. Also ich bin ja auch nicht frei davon, irgendwie belastet zu sein oder mal schlechte Laune zu haben oder nicht gut drauf zu sein. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Also wenn ich dann so mit so einem Team anfange zu arbeiten und dann in die Programmatik einsteige, sobald dann die ersten Impulse aus dem Team herauskommen, vergesse ich alles andere um mich rum und also kann mich auch da so ein bisschen hochziehen und auch eine ganz spannende Erfahrung. Ich finde das immer noch so faszinierend, also ein Hund versteht ja unsere Sprache nicht. Er lernt zwar einige Signalwörter und reagiert dann auch darauf und ich glaube auch, dass Hunde tatsächlich dann so ein einem Wort etwas zuordnen können, aber ein Hund kann ja unsere Sprache nicht verstehen. Das heißt, er nimmt noch viel, viel stärker als wir, und bei uns ist es ja schon nahezu 80% die Körpersprache, die Mimik und die Gestik auf, und ist ja auch da in der Aufnahme viel stärker. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, korrigiere mich, weil ich bin da nicht so tief drin wie du, ein Hund sucht ja seinen Fehler immer bei sich. Also wenn ich als Besitzer meinen Hund prügle, liebt mein Hund mich trotzdem und denkt immer, er hat was falsch gemacht und er hat es verdient, und versucht eher noch mehr, sich dann einzuschleimen im Grunde genommen oder einzuschmeicheln und sich zu unterwerfen. Was kann man denn aus der Beziehung Mensch-Hund, was kann man aus dieser Beziehung für Mensch-Mensch lernen?
Das ist eine super, super Frage, aber auch eine wirklich schwierige, also für mich schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass man in erster Linie lernen kann, sich in einem bestimmten Maß, um Gottes Willen, ich möchte nicht jedem Menschen, den ich begegne, mein Herz ausschütten, aber ein bisschen offener zu begegnen. Also ich sage immer ganz gerne, mein Hund kennt all meine Emotionen. Ich würde mich vor meinem Hund niemals verstellen. Ich komme nach Hause, ich bin alleine, und wenn ich der Meinung bin, ich muss weinen, dann weine ich. Wenn ich der Meinung bin, ich muss schreien, dann schreie ich. Wenn ich tanzen will, dann tanze ich. Mein Hund daneben steht oder nicht. Ja, manchmal nehme ich den in den Arm und weine den so doll voll, dass das Fell nass ist. Und wenn ich tanze, macht man verrückte Sachen, nimmt seinen Hund auf den Arm und tanzt mit ihm zusammen. Und da gibt es kein Gefühl von Scham oder man sich falsch verhält und der Hund gehen könnte. Ja, was die Sache, so wie du schon gesagt hast, manchmal sehr schwierig macht, weil man halt auch Emotionen an dem Hund auslässt, die gar nicht zu dem Hund gehören, wie schlage ihn oder was auch immer, ja, um Gottes Willen, ja, das möchte man natürlich nicht, aber es ist trotzdem so, dass unser Hund alle Emotionen mitbekommt, die wir haben. Das ist so. Meistens ist es sogar bei vielen Menschen, würde ich behaupten, ohne es zu wissen, das einzige Lebewesen, was ungefiltert alle Emotionen von uns mitbekommt, ja, weil wir keine Angst haben, dass er uns verurteilt. Ich würde mir manchmal wünschen, beziehungsweise ich glaube, es täte uns gut, wenn wir untereinander auch ein bisschen mehr uns trauen würden, uns zu zeigen, ja, und ohne die Angst zu haben, verurteilt zu werden, in eine Schublade gesteckt zu werden. Und wie gesagt, ich meine damit nicht, dass man jetzt, egal vor wem man steht, alles rauslassen soll, ja, aber ich glaube schon, dass es gut daran täte, auch auf diese Frage, die immer gestellt wird, wie geht's dir, und man grundsätzlich mit gut antwortet, auch die Erlaubnis hätte zu sagen, weißt du, gerade ehrlich gesagt nicht so gut. Und dass es aber auch okay ist, dass es nicht bedeutet, der andere übernimmt sofort die Verantwortung und hat das Gefühl, er muss nachfragen, was Phase ist, ja, sondern dass es in Ordnung ist, es stehen zu lassen, ja. Aber der andere halt auch im Gegenzug nicht das Gefühl hat zu sagen, ich muss sagen, mir geht's gut, weil alles andere ist eh nicht erlaubt, sage ich jetzt mal grob geschätzt. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was wir ein bisschen mehr mitnehmen könnten, dass wir aufhören, uns für unsere Emotionen zu schämen, auch anderen Menschen gegenüber.
Und eben auch das mehr zu akzeptieren, dass, ja, dass andere Menschen einfach diese Emotionen haben und eben auch damit leben.
Absolut, dass es sein darf. Ne? Also, dass es, wie gesagt, auch was ich dabei ganz wichtig finde, ist, dass wenn ich eine Emotion zeige, ja ganz oft zum Beispiel mein Gegenüber in so einen Aktionismus verfällt und der Meinung ist, er müsste mich jetzt da rausholen. Ja? Also sozusagen rausgeht aus dem anderen, nicht in seine Eigenverantwortung lässt. Ja? Dann zum Beispiel auch um Hilfe zu bitten oder so. Sondern einfach zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn du mir sagst, es geht mir nicht gut, dann kann ich vielleicht noch anbieten, möchtest du drüber reden. Ja, und wenn der andere sagt, nee, du, dass es dann aber auch in Ordnung ist und dass das einfach, dass das sein darf, also dass ich einfach sowohl, wenn ich mit meinen Emotionen daherkomme, sagen kann, ich kann einfach ehrlich sein und es sagen, wie es gerade ist, muss aber überhaupt nicht ins Detail gehen, weil es sind private Sachen, die möchte ich vielleicht auch gar nicht teilen, ja, und die andere Seite, die Emotionen gesagt bekommt, das einfach auch den anderen damit annimmt und ihn damit lässt, weil es einfach zum Leben gehört.
Spannender Aspekt, weil es eigentlich, wir nehmen es ja als Menschen unterbewusst sowieso wahr und entscheiden ja darüber auch ganz schnell, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht sympathisch oder ob wir die Beziehung vertiefen oder nicht vertiefen. Und ja, also von dem her ein bisschen mehr Offenheit und Authentizität, wenn ich es mal so zusammenfasse, wäre sozusagen das, was, was uns allen gut tun würde in Teamzusammenarbeit oder geht ja nicht nur um Teams, sondern auch im Privatleben oder im Umgang mit anderen Menschen einfach. Ja. Ich finde noch einen Aspekt sehr spannend. Also es gibt natürlich auch immer Hunde, die in irgendeiner Form, sagen wir mal, mental oder psychisch so ein bisschen kaputt gemacht wurden und vielleicht irrational reagieren. Aber wenn man Hunde normalerweise in einem Rudel frei laufen lässt, jetzt auch bei dir auf dem Platz dürfen wir ja auch üblicherweise die Hunde dann immer losleihen und auch frei laufen lassen, dann haben die ja ein gewisses Verhalten und kommunizieren auch untereinander sehr gut. Und die machen das ja durchaus mal laut, also mit Knurren oder auch mal mit einem Beller, aber eigentlich sehr viel stärker über die Körpersprache. Und ich habe diese Erfahrung, das fand ich sehr spannend, eben habe ich ja im Vorgespräch auch erzählt, auch einmal gemacht in einem Meeting, wo wir das erste Mal dann auf andere, auf ein gewisses Team gestoßen sind und wie unsere Opponenten innerhalb dieses Teams, die also nicht wollten, dass wir eingesetzt werden vom Eigentümer, vom Unternehmer, wie diese Leitungskräfte wirklich versucht haben, Raum einzunehmen und uns auch räumlich zu dominieren und in eine gewisse Ecke zu schieben, das Beraterteam oder das Trainerteam, was wir damals waren. Was können wir lernen vom Verhalten der Hunde untereinander? Du hast ja sogar, also du hast ja zwei. Ja. Genau, also auch, wie gehen die miteinander um? Wie führt deine Ältere die Jüngere oder ist das schon ausgeglichen? Wie haben die ihre Hierarchie festgelegt und wo haben sie dich denn einsortiert?
Ich glaube, da kommt es auch wieder auf die unterschiedlichen Charaktere drauf an. Ne? Meine alte Hündin ist jetzt 10,5. Die ist schon in Hundebegegnung ein sehr souveräner Hund. Also ich muss mir wenig Sorgen machen, dass sie angegriffen wird. Sie bietet wenig Angriffsfläche. Sie hat keine Angst vor anderen Hunden. Sie ist aber auch ein Hund, der möchte gerne Distanz. Also sie möchte mit fremden Hunden eigentlich auch nicht viel zu tun haben. Und die Kleine, die ist jetzt 2,5, die ist in Hundebegegnung eher sehr, sehr unsicher. Sicherheit ein Hund, der auch nach vorne gehen würde, wenn sie merkt, sie kann nicht. Die beiden untereinander, weil ich ihnen einfach wahnsinnig vertraue, klären das unter sich. Also die prügeln sich auch nicht. Klar gibt es da mal kurz einen Zank. Ne? Und aus einem Spiel wird auch gern mal ein kurzes Umeinander rumstolziere. Ich lasse die aber. Ja, die dürfen das. Ich bin auch der Meinung, dass Auseinandersetzungen, wenn ich dem Tier vertrauen kann und das nicht in einem Blutbad endet, um Gottes Willen, durchaus auch mal sein darf. Ne? Mein alter Hund darf auch knurren, wenn er im Körbchen liegt und die Lütte sich dazugesellen möchte. Das ist ihr gutes Recht zu sagen, nein, ich möchte hier alleine sein. Ja? Ich bin da sehr lassend, aber auch, weil ich weiß, das endet nicht in einem Blutbad. Ja, das wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn ich wüsste, mein erster Hund war so, die hat sehr rot gesehen, wenn sie wütend wurde. Ja? Wobei ich auch da sagen, wenn wir wieder beim Spiegeln sind, ich war früher als Jugendliche in meiner Pubertät ähnlich. Sie hat das, glaube ich, nicht anders von mir auch vorgelebt bekommen. Deswegen, wenn ich meinem Hund vertraue, lasse ich ihn gerne. Ja, allerdings auch nur mit Menschen, die ich kenne und die anderen Hunde auch kenne. Ja, also ich bin kein Fan von, ich begegne draußen Leuten, die Hunde kennen sich nicht und ich lasse die aufeinander zu und der andere ist an der Leine und ich lasse meinen Hund da ran. Das ist für mich alles so ein No-Go. Ja, also, aber wenn ich jetzt so mit den Menschen zusammen bin, die ich kenne und die haben Hunde, dann lasse ich die gerne bis zu einem bestimmten Rahmen. Da, und zwar da, wo kein anderer Schaden davon nimmt. Ja, und beziehungsweise sich bedrängt fühlt oder unsicher wird. Also alles, was nicht gut tun könnte, wird natürlich unterbunden. Das ist mir ganz wichtig. Ja? Und ich glaube, dass, das ähnlich ist, auch wenn man das auf Menschen projiziert, dass es in Ordnung ist, auch Grenzen zu setzen, also meine eigenen Grenzen zu setzen. Ja, also zu sagen, ich mag dich trotzdem, ich kann dich total nett finden, aber hier ist meine Grenze. Ja, also so wie Hummel sagt, sie liebt die Kleine. Sie liebt die Kleine und die spielen unglaublich viel zusammen. Und die Kleine ist zum Beispiel sehr souverän mit lauten Geräuschen und Hummel hat panische Angst vor lauten Geräuschen. Und ich glaube, dass viel Hummel da sehr, sehr hilft. Ja? Aber dennoch sagt Hummel auch ganz oft, und hier ist meine Grenze. Ich liege hier und ich möchte, dass du gehst. Oder welche Situation auch immer. Und ich glaube, dass das bei uns Menschen auch in Ordnung, also schön wäre, wenn wir ein bisschen mehr sagen könnten, hier ist meine Grenze, das nicht den Leuten um die Ohren zu hauen, sondern das einfach zu sagen, du, hier ist für mich Stopp. Das aber nicht immer gleich, das ist ja ganz oft so, der hat gesagt, ich darf das nicht oder er möchte das nicht und dann nimmt man das so persönlich, ja, sondern die Grenzen, die Hunde untereinander abstecken, ich meine, wie oft hat man das, dass Hunde duddeln sie wieder durch die Gegend, ja, so, das ist völlig gemeinsam und toben und machen und tun. Klar gibt es da auch andere Situationen, es gibt auch Hunde, die kriegen sich in die Flicken und die kann man danach kaum mehr zusammenbringen, ja, aber die Hunde leiden danach nicht darunter, ja, sage ich jetzt. Ja. Also für die ist das halt okay, ja, so, das ist in Ordnung, wir verstehen uns nicht, also verstehen wir uns nicht, also bringen uns auch nicht zusammen, so, ne, und ich möchte, das ist natürlich eine ganz andere, nochmal eine andere Ebene als beim Menschen, ja. Ich möchte das auch nicht alles vergleichen, weil es da natürlich auch nochmal Unterschiede gibt. Hunde sind Hunde und Menschen sind Menschen, ja. Aber dennoch ist es doch auch in Ordnung zu sagen, stopp, hier ist meine Grenze. Und zwar nur für heute. Das kann ja auch morgen schon wieder ganz anders aussehen, ja. Und ich das äußern kann, ohne dass der andere Mensch das persönlich nimmt. Ja, das hat ja ganz oft einfach nur mit mir als Person zu tun. Ja. Mhm. Und ich glaube, und das morgen aber schon wieder ganz anders aussieht, sogar vielleicht auch in einer halben Stunde und man sagt, komm, und jetzt trinken wir ein Bier zusammen. So, ja. Und sprechen nochmal drüber. Ja, ich glaube, es ist ganz, was so oft passiert ist, dass dann dieses gesprochene Wort im Raum steht und man sich nicht die Zeit nimmt zu sagen, entweder zu sagen, du, ich möchte das nochmal erklären, was vorhin war, oder auch als andere Person zu sagen, du, ich würde dir gerne mal sagen, wie es mir vorhin damit ging. Können wir das nochmal aufrollen, damit das nicht mehr zwischen uns steht? Ja? Also ich glaube, das ist halt dieses das gesprochene Wort. Der hat aber gesagt, steht oft so weit oben, anstatt nochmal zu sagen, okay, wie hast du das denn eigentlich gemeint? Habe ich dich richtig verstanden? Ja, weil ich höre ja mit ganz anderen Ohren, als der andere vielleicht spricht.
Das heißt, da sind uns Hunde sozusagen deutlich überlegen, weil die nicht so nachtragend sind, also wenn eine Beziehung kaputt ist zu einem anderen Hund, dann klar, dann also zeigen die schon, dass sie sich nicht mögen. Aber sie reagieren nicht jedes Mal oder sie lassen es nicht so stehen. Ne? Also sie sind so, wenn es halt gestern nicht so toll war, dann heißt es nicht, dass es heute nicht toll wird.
Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ob sie uns da überlegen sind, weiß ich nicht. Weil prinzipiell finde ich es auch sehr angenehm, wenn da jemand kommt und ich kann den nicht leiden, dass ich nicht sage, ey, du Wichser, verpiss dich. Entschuldigung, wenn ich das hier so sagen darf, aber es ist, ja, sondern dass ich einfach trotzdem sage, okay, hallo, und das ist in Ordnung. Ja, es ist okay, beide wissen das, dass wir nie die besten Freunde werden. Aber diese Spannung untereinander, die man ja auch als Außenstehender dann mitbekommt und ne, dass man auch sagen kann, hey, okay, wir werden nicht beste Freunde und da gibt es wirklich Differenzen, aber die haben jetzt hier in diesem Kontext gerade keinen Raum. Das können wir alleine irgendwo regeln, aber in der Gruppe hat es jetzt trotzdem höflich und achtsam vor der Person als Mensch miteinander umgehen. Das finde ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein etwas, was ich sehr schätze, wenn man das kann.
Was macht denn in deinen Augen ein gutes Team aus deinen Erfahrungen vom Hundetraining und auch vom Aufbau von Mensch-Hunde-Teams?
Was macht ein gutes Team aus? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, an oberster Stelle steht, dass man immer beide Seiten sieht. Also, dass ich nie davon ausgehe, dass meine mentale und körperliche Verfassung auch die meines Teampartners entspricht. Wenn ich es schaffe, meine Motivation so hoch zu halten, dass ich den anderen vielleicht sogar auch in schwierigen Momenten mitziehen kann, und umgekehrt genauso. Also, dass ich mich auch darauf einlasse, wenn ich jetzt auf Hund-Mensch gucke, darauf einlasse zu sagen, okay, ich finde es heute schwierig, aber ich gucke in die Augen von meinem Hund, der mich mit strahlenden Riesenaugen anschaut, über das ganze Gesicht lacht und sagt, los, auf geht's, mich darauf einzulassen und nicht mit dem verhaftet bleibe, was in dem Moment gerade ist. Ja, und ich glaube, Mensch-Mensch ist genau das Gleiche. Also wenn ich vielleicht gerade mal, ich glaube, das ist tatsächlich, dass das ein Wechsel ist. Also, dass ein gutes Team daraus besteht, dass auch mal der eine den anderen zieht und das aber ausgewogen bleibt. Es können ja nicht immer, das ist ja gar nicht möglich in unserer heutigen Zeit, dass immer beide mit 150% dabei sind, sondern es ist ja doch so, dass der eine vielleicht heute mal nur in der Lage ist, 60 zu geben, aber dann haut der andere 90 raus, damit beide auf 150 kommen. Und nächste Woche ist es vielleicht genau andersrum. Und ich glaube, das macht ein gutes Team aus, dass das sein darf. Dass das nicht immer auf die Goldwaage gelegt wird und ausgerechnet wird, ich bin immer derjenige, der uns mitzieht, sondern dass sich das die Waage hält, dass man einander vertraut, dass das auch sein darf, sich ziehen zu lassen. Ich glaube, das eine ist ja, dass der andere sagt, ich ziehe dich, aber das auch zuzulassen, sich mal ziehen zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, womit wir dann wieder bei dem Thema sind, ich darf halt auch sagen, wenn es mir heute nicht gut geht und das ist okay und ich darf mich heute ziehen lassen und nächste Woche sieht es vielleicht genau andersrum aus. Und ich glaube, das macht ein gutes Team aus.
Okay, cool. Tolles Fazit. Toller Abschluss. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, einfach mal wirklich zu philosophieren über dieses Thema. Vielen, vielen Dank, dass du da dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Und ja, Dankeschön nochmal.
Ich danke. Es war für mich eine super Erfahrung. Wirklich. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Dankeschön.
Wow. Das war interessant und lustig. Zum Schluss möchte ich einen Satz von Alina aufgreifen, der mir besonders gut gefallen hat. Da sagt sie nämlich, es täte uns gut, wenn wir untereinander uns ein bisschen mehr trauen würden, uns zu zeigen, ohne die Angst zu haben, verurteilt zu werden und in eine Schublade gesteckt zu werden. Warum mag ich diese Aussage so sehr? Weil es uns wirklich gut täte. Wir wären echter, greifbarer, verstehbarer und damit würden wir eine Vertrauensbasis bilden, die für das Arbeitnehmerteam so unendlich wertvoll ist. Mit offenem Visier sozusagen würden viele Konflikte nämlich erst gar nicht entstehen und man könnte sich wirklich auf das gemeinsame Arbeiten konzentrieren. Ja, und das war dann auch mein Schlusswort für heute. Wir danken dir nochmal, liebe Alina, dass du dich dieser neuen Erfahrung Podcast für uns gestellt hast. Du hast uns echt begeistert. Genauso wie auf dem Hundeplatz. Vielen Dank. Und an unsere lieben Zuhörer, ich hoffe, ihr habt heute wieder viel für euch mitgenommen, habt eine gute Zeit gehabt und ich wünsche euch einen wunderbaren Start morgen in die neue Arbeitswoche. Bleibt gesund und bis bald. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wer wir sind und was wir tun, beziehungsweise warum wir diesen Podcast machen, hört euch gerne unseren Trailer an oder besucht uns in unserer virtuellen Heimat www.fight-coco.de. Bleibt gesund und offen für Neues.